Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die eine trägt einen weißen Mantel, hat die Hände gefaltet und schaut gen Himmel. Die andere hat ein rotes, brennendes Herz auf ihrer Brust. Die dritte wird von einem Schwert durchbohrt. Das sind nicht drei verschiedene Frauen, sondern eine. Maria, die Mutter Jesu. Es gibt sie als Lourdes-Madonna, als Frau mit unbeflecktem Herzen, als Schmerzensmutter. Es gibt sie mal blass, mal rotwangig, mal gekrönt, mal ärmlich. Sie kann für Gläubige beste Freundin sein und unerreichbare Himmelskönigin. Eine Frau, die in der Bibel nur wenige Sätze sagt, über die aber viele Worte verloren werden, gerade derzeit angesichts der Protestaktion Maria 2.0. Bevor wir zur aktuellen Kontroverse um Maria kommen, erklärt Mechthild Klein zunächst, was es mit den verschiedenen Mariendarstellungen auf sich hat.
Sie heißen unserer lieben Frau, St. Maria oder Liebfrauenkirche. Gemeint ist immer Maria, die Mutter Jesu. Sie ist Schutzpatronin vieler Kirchen in Europa, auch des Freiburger Münsters. Dort zählen Kunsthistoriker mehr als 120 Mariendarstellungen. Verkündigungsszenen, wie Maria dem Engel begegnet. Maria als Himmelskönigin, die auf einer Mondsichel steht. Die Freiburger Theologiestudentin Caroline Hochstuhl fasst zusammen, was inzwischen viele theologisch interessierte Frauen über Maria denken.
Das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsfrauenfigur, die aber in der Interpretation, in der traditionellen, total problematisch geworden ist für das Frauenbild, weil halt eben nur dieses jungfräulich-mütterliche funktioniert. Also entweder jungfräulich oder mütterlich, immer auf die normale Frau bezogen. Und dabei würde das total Raum bieten, auch für ein ganz neues Frauenbild, für ein ganz emanzipiertes Frauenbild, weil ohne Maria hätte die ganze Geschichte nie angefangen.
Im Mittelalter hatte Maria in der Kirche schon mal eine zentrale Rolle gespielt. Vom 12. bis 16. Jahrhundert war Maria eine Art Superstar. Männer wie auch Frauen verehrten sie. Auf dem Hochaltar im Freiburger Münster zeigt der Maler Hans Baldung Green im Jahr 1516 die Krönung der Maria im Himmel. In der Szene setzen der auferstandene Jesus und Gottvater der Maria die Krone eigenhändig auf.
Da ist sie ja wirklich eine ganz, ganz machtvolle Gestalt, die sozusagen gleich auf ist eben mit der Dreifaltigkeit und der eben auch die Engel dienen müssen, wie auch eben den drei Personen der Trinität,
sagt die österreichische Theologieprofessorin und Buchautorin Theresia Heimal.
Also Maria ist eine der zentralen Figuren, wenn nicht eben in solchen Kirchen dann tatsächlich auch die Hauptfigur. Also rein im Bild hat man den Eindruck, dass sie sozusagen den meisten und prominentesten Platz einnimmt.
Das gotische Freiburger Münster ist der Maria gewidmet, wie viele Kirchen und Kathedralen aus dieser Zeit. Seit dem 5. Jahrhundert wird in christlichen Kirchen das Fest Maria Himmelfahrt gefeiert. Nach dieser Vorstellung fährt die Mutter Jesu nach ihrem Tod in den Himmel auf. In den historischen Bildern tragen ganze Engelscharen die kaum gealtete Frau in ihr himmlisches Heim, an die Seite von Jesus, Gottvater und dem Heiligen Geist. Auch als sogenannte Schutzmantel-Madonna nimmt Maria im Mittelalter eine zentrale Rolle ein. In den Darstellungen trägt sie einen breiten Mantel oder Umhang, unter dem viele kleine Menschen stehen. Sie suchen unter diesem Mantel Schutz vor Hunger, vor Seuchen und Kriegen, sagt Theresia Heimal.
Das Interessante ist aber, dass es durchaus auch Darstellungen gibt, wo dieser Mantel oder Maria unter ihrem Mantel Menschen abschirmt, beschützt vor dem Zorn Gottes, der dann mit Pfeilen, die tatsächlich Gott auf diese Menschen zu schießen versucht und die da eben von diesem Mantel abgehalten werden. Also das ist schon sehr interessant, dass hier Maria tatsächlich sozusagen zur mütterlichen, aber auch sehr mächtigen Beschützerin der Menschen wird, nicht nur sozusagen vor dem allgemeinen Elend, sondern auch als Beschützerin vielleicht vor einem zu strengen, einem zornigen Gott und dessen Strafen.
So wird Maria zur Fürsprecherin der Menschen. Das Bild wird verständlich, wenn man sich die mittelalterliche Gesellschaftsordnung ansieht. Damals konnte ein einfacher Mensch nicht direkt mit dem Herrscher sprechen. Da gab es Vermittler. Und diese weltliche Ordnung leitete man vom himmlischen Vorbild ab.
Das ist natürlich der Klassiker, dass man sich als kleiner Mensch jetzt eben nicht direkt an Gott wendet, sich zu wenden traut, sondern ähnlich jetzt dem mittelalterlichen Lehenswesen, dass man eben einen sozusagen ranghöheren Fürsprecher oder in dem Fall eben eine Fürsprecherin hat, die für einen dann intervenieren soll beim allerhöchsten, allermächtigsten Herrscher.
Und wenn Menschen damals die Marienkirche betraten, dann zündeten sie nicht nur ein Licht vor dem Marienschrein an, sie fühlten sich auch von Maria adoptiert. Im Mittelalter gab es die Vorstellung, dass uneheliche Kinder unter dem Mantel genommen wurden. Das war auch eine rechtliche Geste, die ihnen Schutz garantierte. Ein anderes Motiv in diesen Kirchen ist die Sternenkranzmadonna, die auf einer Mondsichel steht.
Das verdankt sich ursprünglich Bildern aus der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes, wo von einer Frau eben, angetan mit der Sonne und so weiter, die Rede ist, die dann gern mit Maria gleichgesetzt wird.
Da fließen auch Vorstellungen über antike Göttinnen der Liebe und Schönheit wie Aphrodite und Venus ein. Auch sie werden mit dem Morgenstern bzw. Abendstern verbunden, sagt Heimerl. Und die Mondsichel wurde bereits vorchristlichen paganen Göttinnen zugeordnet. Auch wenn Maria fast schon im Himmel residierte und eine mächtige Rolle als Fürsprecherin der Menschen vor Gott eingenommen hatte, genossen die Frauen auf der Erde damals auch so viel Wertschätzung?
Ja, das ist eben einer der klassischen Fehlschlüsse, der jetzt aber nicht nur fürs Christentum gilt, sondern auch für Religionen, wo wir tatsächlich weibliche Gottheiten haben. Also ich kann für das mittelalterliche Christentum genauso wenig schlussfolgern, dass die Gesellschaft deswegen Frauen generell sehr positiv gesehen oder gleichgestellt hätte, wie wir das heute formulieren würden.
Nun gab es zwei große Brüche in der sehr ausufernden Marienverehrung. Mit der Reformation vor 500 Jahren war für die Protestanten erstmal Schluss mit Maria. Und ab den 1960er und 70er Jahren waren Frauen weniger offen für Marienverehrung, weil sie mit einem Frauenbild verbunden wurde, das nur Demut und Unterordnung kannte.
Wo Frauen, auch jetzt durchaus theologisch interessierte oder kirchlich engagierte Frauen, zunehmend feststellen, also dieses Marienbild, das mir da von der kirchlichen Obrigkeit oder auch in lehramtlichen Texten vorgesetzt wird, das ist ein Frauenbild, das kann ich überhaupt nicht mittragen, also das wird sozusagen eher zum Bild wie eine moderne Frau, wie eine emanzipierte Frau, eine selbstbestimmte Frau nicht sein möchte.
Erst in diesem Jahr formte sich ein katholisches Bündnis in Deutschland, das sich den Namen Maria 2.0 für ihre Bewegung ausgesucht hat. Nach dem Missbrauchsskandal verlangen diese Frauen die Gleichstellung in der Kirche, den Zugang zu Weiheämtern. Diese Forderung nach dem Diakoninnen- und Priesterinnenamt wird mittlerweile auch vom Großen Katholischen Frauenverband, KFD, mitgetragen. Gerade formiert sich ein breites katholisches Bündnis von Frauen mit Maria-Gestalten im Zentrum. Diese Bewegung ist nicht nur in den deutschsprachigen Ländern aktiv, sondern auch in Italien und Frankreich. Die Theologin Theresia Heimerl wundert der Aufschwung nicht. Es gab nämlich noch eine andere Seite an Maria zu entdecken. Sie habe ja nicht nur Ja und Amen gesagt, sei kein braves Hausmütterchen gewesen, wie bestimmte Theologen und lehramtliche Schreiben Glauben machen wollten. Maria, die unverheiratet schwanger wurde, habe mit ihrer Schwangerschaft gegen die Konventionen der Gesellschaft verstoßen. Die Mutter Jesu sei ganz bewusst ein Risiko eingegangen.
Wenn ich mir den jetzt nicht so ausführlichen Befund der Evangelien hernehme, ist es ja auch nicht unbedingt eine ideale katholische Mutter. Der Sohn geht doch recht eigene und unorthodoxe Wege. Das ist eben eine Gestalt, die schon fast gleichberechtigt neben Jesus, neben Gott auch dann ihren Platz findet. Dann, denke ich, ist das angebracht, also Maria sozusagen da auch als Vorbild zu nehmen.
Eine Wahnsinnsfrauenfigur kühl analysiert. Mechthild Klein hat sich Mariendarstellungen näher angeschaut.